Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören die Folge 31. In den Folgen 30 bis 32 bin ich im Gespräch mit dem evangelischen Militärbischof Dr. Sigurd Rink. Er ist der Bischof für die Seelsorge an den Soldatinnen und Soldaten. Seelsorge muss dahin gehen, wo es schmerzt und wehtut.
Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit.
Also in dem Moment, wo aus der Gefährdungslage wirklich eine wirkliche und reale Beeinträchtigung wird, also sei es, dass ich seelisch oder körperlich verwundet werde, sei es, dass ich einen Kameraden verliere oder der ganz stark in Mitleidenschaft gezogen wird, bekommt das Ganze natürlich nochmal eine ganz andere Dignität und Schärfe, wenn man so will. Und diese Krise, die sich dann manifestiert, ist natürlich etwas, was manche Menschen auf eine ganz besondere Weise nochmal einerseits auf sich selbst zurückwirft, aber andererseits natürlich auch in Kontakt treten lässt, zum Beispiel mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Etwas, was Sie sicherlich aus dem ganzen Kontext Klinikseelsorge ja nun auch wirklich gut buchstabieren können. Und ich habe immer wieder von Soldatinnen und Soldaten gehört, wir brauchen den Menschen mit dem offenen Ohr. Ja? Mhm. Also jemand, der nicht Soldat ist, jemand, der nicht in der Berichtspflicht steht, jemand, der mich nicht beurteilt im Sinne einer förmlichen Beurteilung, sondern jemanden, der in dem strikt vertraulichen Rahmen des Seelsorgespräches, von dem, wenn wir das vereinbart haben, auch nichts nach außen dringt, auch zu meinem Vorgesetzten nicht, sich wirklich meiner annimmt, mir an der Stelle zuhört, mich begleitet, mir vielleicht ein Stück Hilfestellung gibt und dergleichen mehr. Und das geht weit über Religions- und Konfessionsgrenzen hinaus. Also die unsere Seelsorger und Seelsorger werden nicht nur angesprochen, ich sag mal karikierend, von evangelischen Christen, sondern in aller Regel natürlich über die Konfessionsgrenzen hinaus in einem ökumenischen Sinne, aber auch durchaus von Menschen, die zunächst mal überhaupt keine kirchliche Bindung haben.
An der Stelle will ich gerne noch mal kurz zurückfragen. Wohin war das Stichwort, Sie sind Bundesbeamte, weil Sie ja auch unter einer gewissen Geheimhaltungspflicht liegen. Unter welchen Bedingungen müsste ein Pfarrer bei der Bundeswehr was sagen? Und unter welchen Bedingungen kann er sich auf das Seelsorgegeheimnis berufen?
Ja, das ist wirklich ein ganz spannender Punkt, den Sie jetzt gerade ansprechen. Weil genau das haben wir jetzt gerade noch mal kürzlich auch in einer Mitteilung an die Pfarrämter klargemacht, dass in der pfarramtlichen Tätigkeit, in Verkündigung, Seelsorge, also in diesen beiden Kernprofessionen sozusagen, stehen die Pfarrerinnen und Pfarrer nicht in einer gleichsamen Linie zum Ministerium am Ende des Tages, sondern sie stehen unter dem Schutz des Militärbischofs und unter dem Schutz ihres ordinierten Amtes. Und wenn es an der Stelle zu Beschwernissen kommt, was immer mal wieder der Fall ist, ist es, wenn man so will, die schützende Hand des Bischofs, die sagt, Moment, das ist ein ordinierter Pfarrer, eine ordinierte Pfarrerin. Und wenn er entsprechend etwas im Seelsorgegespräch erfahren hat, steht das unter dem strikten Schutz des Seelsorgegeheimnisses. Das ist immer mal wieder wichtig, weil es in bestimmten Kontexten auch durchaus mal sein kann, dass der Truppenarzt oder die Truppenpsychologie sagt, Mensch, was ist denn mit dem Hauptgefreiten Adam Müller, was ist denn da los und so weiter. Also es ist ganz wichtig, dass der Pfarrer an der Stelle wirklich auch in einem strikten Sinne das Seelsorgegeheimnis hält und nicht einfach sagt, ja, ich will jetzt hier im Sinne der verschiedenen Professionalität sozusagen das, was aus dem Seelsorgegeheimnis und aus dem Seelsorgegespräch mir entgegengekommen ist, quasi weitergeben. Das geht nicht. Und ich muss auch sagen, da gibt es eine sehr, sehr gute Kooperation auch an der Stelle mit der staatlichen Seite oder am Ende auch mit dem Ministerium, dass auch dort erkannt wird, dass darin ein hoher Wert liegt, einen solchen absolut vertraulichen Schutzraum zu haben.
Das hieße aber auch, vorhin war Stichwort Mali, ein Soldat kommt an seine psychische Grenze, um vielleicht sogar zu sagen, darüber hinaus. Er lässt sich das aber so weit wie möglich nicht anmerken, ist aber an einem Punkt, wo er sagt, dieses System sabotiere ich jetzt. Gegebenenfalls auch gegen die eigenen Kameraden.
Ja.
Damit käme er zum Militärpfarrer. Was wäre an dieser Stelle?
Ja, ich versuche mich einfach mal in die Rolle des Militärpfarrers zu versetzen. Also der Fall ist jetzt quasi ein bisschen zugespitzt. Ich glaube, es kommt selten genug vor, aber trotzdem lassen wir es mal so stehen. Ich würde, wenn mir so etwas gegenübertritt, durchaus einer Seelsorge, die sich ja, ich habe selbst viel mit Gefängnisseelsorge zu tun gehabt, die ja nach einem modernen Verständnis Seelsorge in Annahme und Konfrontation ist, mir das sehr genau anhören, würde aber auch den Soldaten durchaus darauf hinweisen, was machst du eigentlich, wenn du hier in einem System Dienst oder Dienst tun willst, hinter dem du innerlich quasi nicht mehr stehst.
Ja.
Und ich glaube, es gäbe zwei Punkte, die da wichtig wären, ohne dass ich das Seelsorgegeheimnis verlasse. Also wenn es um starke psychische Faktoren geht, würde ich durchaus sagen, der Umgang der verschiedenen Professionen ist wichtig. Also es kann natürlich ein Hinweis sein zu sagen, du bist in einer so schwierigen psychischen Lage, dass ich auch den Gang zu einer Truppenpsychologin an der Stelle wirklich oder zu einem Therapeuten auch empfehlen würde.
Ja.
Oder umgekehrt zu sagen, Mensch, wenn du dich hier mit dem Tun der Bundeswehr beziehungsweise deiner Tätigkeit in der Truppe überhaupt nicht mehr identifizieren kannst, lass uns doch mal gemeinsam nach Wegen schauen, wie im Gespräch mit deinen Vorgesetzten an der Stelle man wirklich auch eine Lösung finden kann. Ich würde aber trotzdem sagen, die Unverbrüchlichkeit des Seelsorgegeheimnisses gilt. Wenn der Soldat jetzt sagt, das ist alles schön, welche Hinweise sie mir geben, aber mit Verlaub, ich bin hier in einem vertraulichen Seelsorgegespräch und ich möchte auf diese Dinge nicht zugehen, dann muss ich das zunächst mal respektieren. Ja, ich kann nicht auf diese Weise das Seelsorgegeheimnis brechen und kann sagen, egal ob das jetzt vertraulich war oder nicht, ich gehe jetzt meinerseits auf Truppenpsychologin oder Vorgesetzten zu und erzähl mal schön weiter, was sozusagen hier gerade stattgefunden hat.
Wie bekannt ist die Seelsorge bei der Bundeswehr? Ich frage mit dem Hintergrund, ich habe in den Gemeinden, die ich begleitet habe, mehrere Menschen kennengelernt, die waren bei Kriegseinsätzen, sei es Jugoslawien, Ex-Jugoslawien oder Afghanistan, und sind dabei teilweise sehr traumatisiert zurückgekommen. Haben auch nicht unbedingt wirklich, wie man so schön sagt, ins Leben zurückgefunden. Den sagte ich, es gibt ja auch eine Militärseelsorge. Und die, mit denen ich gesprochen habe, die sind eigentlich kirchlich orientiert. Aber dass es da ein Trauma-Angebot gibt, wie wird das bekannt?
Ja. Also zunächst mal, ich glaube, die Seelsorge in der Bundeswehr als solches ist, glaube ich, schon sehr bekannt. Dass die Soldatinnen und Soldaten wissen, dass an ihrem Standort auch ein Militärpfarrer ist, dass sie wissen, dass die großen Einsätze auch durch Militärpfarrer begleitet werden, das spricht sich rum und es gibt auch ganz viele persönliche Begegnungen. Eine andere Sache ist, dass bei den verschiedenen Angeboten, die dann wirklich auch Militärseelsorge vorhält, und da ist das Programm, was wir, ich glaube, seit ungefähr 2010 fortfolgend jetzt laufen haben, nämlich die Betreuung und die Hilfe derer, die an Einsatzfolgen leiden, vielleicht in mancherlei Hinsicht auch gerade für Menschen, die in früheren Zeiten in der Bundeswehr unterwegs waren, hat sich noch nicht so rumgesprochen, was da wirklich hilfreich an der Stelle geschieht. Es ist de facto so, also ein paar tausend Leute aus der Bundeswehr, insbesondere aus diesen ganz, ganz schwierigen Jahren in Afghanistan, leiden an den sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen. Und es ist so, dass der Zuspruch zu den Maßnahmen, zu den Hilfen, die wir Jahr für Jahr bieten, auch stetig steigt. Also wir sind inzwischen pro Jahr mit über 1000 Personen unterwegs, die nach solchen extrem belasteten Einsätzen auch zu uns kommen und sagen, wir brauchen die Hilfe. Und das gilt eben bei uns nicht nur für die Soldatinnen und Soldaten selbst, sondern auch für die Familienangehörigen. Mhm. Also wer immer an der Stelle sagt, ob Frau, ob Kinder, ob nahe Verwandte, es ist ja eine systemische Sache dann auch, okay. wer braucht an der Stelle Hilfe, der bekommt sie bei uns. Mhm. Und aber in der Tat, vielleicht müsste man an der Stelle sozusagen die Werbetrommel noch ein bisschen mehr rühren.
Was wir ja gerne machen können, ist in den Shownotes. Ich vermute mal, es gibt einen Internetlink, diesen Internetlink anzugeben. Und wer darauf klicken möchte, der kann sich da gerne weiter informieren.
Ja.
Ich würde gerne noch mal gucken von einem der Offiziere, auch das Stichwort Soldaten, die aus den östlichen Bundesländern kommen, finden damit zunehmend auch Soldatinnen und Soldaten zu Glaube, zu Kirche, oder es ist ein interessantes, schönes Ereignis für die Zeit der Bundeswehr und dann ist es wieder rum.
Ja, ich glaube, es gibt keine, wie soll man sagen, quantitativen Untersuchungen darüber. In der Tat ist es so, dass ja in der Bundeswehr inzwischen ganz viele Menschen unterwegs sind, die auch aus den östlichen Bundesländern kommen. Und bei der Kirchenmitgliedschaft in der Bundeswehr sieht es ungefähr so aus, dass so gut die Hälfte der Soldatinnen und Soldaten wirklich zu einer der beiden großen Kirchen dazugehören. Leicht überwiegend evangelisch nochmal. Und natürlich, wenn man jetzt Standorte in den östlichen Bundesländern besucht, ich bin jetzt gerade in der kommenden Woche wieder an einem unterwegs, dann stellt man teilweise fest, dass die Zugehörigkeit zu einer der beiden großen Kirchen wirklich relativ gering ist, also im Bereich von manchmal nur 10 oder 15%. Wobei das ja bei den Soldatinnen und Soldaten zunächst mal auch strikt dem Datenschutz unterliegt. Also das wird jetzt nicht sozusagen offiziell in irgendeiner Form quasi abgefragt.
Das heißt aber auch, wenn ich jetzt als Soldat den Standortpfarrer aufsuche, solange ich ihm nicht sage, dass ich welche Religion auch immer habe,
spielt das keine Rolle. So ist das. Ja, also der Mensch wird wirklich ohne Ansehen von seiner eingeschriebenen Religionszugehörigkeit entsprechend betreut. Was auch wichtig ist, weil im Militärseelsorgevertrag von 1957, wo noch fast alle Menschen zu einer der großen Kirchen dazugehörten, heißt es, ja, der Pfarrer ist zuständig für 1500, dann heißt es evangelische Soldaten oder katholische Soldaten. Ja, damals gehörten sie alle zu einer der beiden großen Kirchen dazu. Heute kommt es eigentlich ganz gut hin, dass der Pfarrer in der Tat noch zuständig ist für ungefähr 1500 Soldaten. Mhm. Aber das ist eben nicht nur evangelische oder katholische oder nicht eingeschriebene, sodass die Messgröße sozusagen die gleiche geblieben ist. Aber der Pfarrer fragt nicht danach, bringen Sie jetzt sozusagen eine evangelische Konfession mit, sondern der Mensch wird betreut wirklich vor dem Hintergrund seiner Bedürfnisse und seiner Anliegen.
Genau. Da würde ich gerne auch nochmal in eine ganz andere Richtung gucken. Wie ist es in diesem Moment mit muslimischer, buddhistischer, jüdischer Seelsorge bei der Bundeswehr?
Ja, also bisher haben wir es in Deutschland so, dass nur die beiden großen Religionsgemeinschaften, also evangelische Kirche und römisch-katholische Kirche, diese Seelsorge auch anbieten. Aber im Zuge der Pluralisierung der Gesellschaft zeigt sich natürlich mehr und mehr, dass das nicht ganz hinreichend ist. Weil wir in der Bundeswehr, das sind keine ganz großen Zahlen, aber geschätzt irgendwo zwischen 1500 und 2000 muslimisch geprägte Soldaten haben. Und wenn ich ganz eingangs sagte, dass das Thema ist ja die freie Religionsausübung, auch in den Kasernen, in der Berufswelt, dann stellt sich natürlich an der Stelle ein Thema. Und das ist zurzeit im Gespräch. Man hat es jetzt in der alten Legislatur nicht mehr hinbekommen, das wirklich zu finalisieren. Aber es ist ganz klar der politische Wille, auch jenseits aller Parteigrenzen da, zu sagen, okay, auch zum Beispiel muslimische Soldatinnen und Soldaten brauchen das Angebot einer muslimischen Seelsorge. Und da gilt eigentlich das, was für die muslimische Seelsorge auch in anderen Kontexten gilt, also ob nun in der Schule oder im Gefängnis. Ein Problem ist, dass man häufig keine Körperschaft als Gegenüber hat, die wirklich das entsprechend trägt. Da muss man sich verständigen. Und dann ist ganz wichtig, dass auch eine entsprechende qualifizierte Ausbildung stattfindet. Mhm. Denn die Imame, die man jetzt aus den normalen Moscheegemeinden kennt, die haben als Kernaufgabe gar nicht die Seelsorge. Im muslimischen Verständnis wird Seelsorge über Familien dargestellt. Und da muss man genau hingucken, dass man die Menschen entsprechend qualifiziert, dass sie gut reinpassen, gegebenenfalls an deutschen Fakultäten in deutscher Sprache. Und was natürlich nicht ginge, was vielleicht manchen Leuten erstmal naheliegen würde, wäre jetzt zum Beispiel Imame der DİTİB, die ja förmlich zu einer türkischen Kooperation gehören, quasi nun in die Kasernen einlädt sozusagen. Mhm. Ja, sondern man muss ja beides haben, wie beim evangelischen oder katholischen Pfarrer auch. Es muss die Qualifikation entsprechend da sein und die Beauftragung, aber es muss natürlich auch die Loyalität zur Bundesrepublik Deutschland da sein. Also das wird eine spannende Aufgabe sein. Von den Quantitäten her muss man sagen, bei ja nur etwa 1500 bis 2000 Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glaubens wird man das vielleicht sogar eher regional darstellen können. Also man kann ja nicht sagen, am Standort, weiß ich nicht was, Torgelow sind jetzt 5 muslimische Soldaten und dann hat man einen entsprechenden Militärseelsorger. Das ist ja gar nicht hinreichend. Also da ist noch ein bisschen Weisheit gefragt, dass man da auch einen guten Zuschnitt findet.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt etwas über die 15-Minuten-Grenze hinweggekommen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei Dr. Sigurd Rink und freue mich, wenn Sie auch in unserem Gespräch, was in der nächsten Episode weitergeht, weiter zuhören.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge@stephanhund.com. Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stephan Hund.